SWR 2 Forum.
Halb Porno, halb Adorno. Liebesszenen in der Literatur. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Machen wir zu Beginn gleich mal einen kleinen Ausflug in die englische Literaturgeschichte. Im Januar 2001 starb mit nur 61 Jahren der Journalist und Kritiker Auberon Waugh. Als Kolumnenschreiber gehörte er zu den schnellsten Scharfschützen von London. Mit grellem Witz und großer Bosheit zielte er auf alles, was nach Wohlfahrtsstaat, Gutmenschentum, Sozialismus, Selbstmitleid und schlechter Literatur aussah. Als Sohn von Evelyn Waugh hatte er es aber auch nicht leicht im Leben, konnte er doch schwarz auf weiß lesen, was sein berühmter Vater alles an Abfälligem über ihn geschrieben hatte und dass zum Beispiel der Verlust eines Kindes nicht so schlimm sei wie der eines Buches, denn ein Kind könne man ersetzen. Einen Ehrenplatz in jeder englischen Literaturgeschichte hat Auberon Waugh aber schon deswegen inne, weil er den Bad Sex Award ins Leben rief. Einen Literaturpreis, der seit einem Vierteljahrhundert, jeweils im Herbst, für besonders peinliche und überflüssige Schilderungen des Geschlechtsverkehrs in einem neuen Roman verliehen wird. Oder, um es mit dem neuen Buchtitel von Rainer Moritz zu sagen, für Matratzendesaster. Rainer Moritz ist Literaturkritiker, er war Verleger, jetzt leitet er das Hamburger Literaturhaus und er hat zwei fragwürdige Leidenschaften, denen er immer wieder publizistisch frönt, nämlich deutsche Schlager und literarische Matratzendesaster. Herr Moritz, hätten Sie vielleicht gleich mal ein krasses Beispiel für schlechten schriftlichen Sex?
Ich kann daran übrigens gar nichts Verwerfliches finden, sich mit solch ernsthaften Themen zu beschäftigen. Nein, ein Beispiel zu nennen, das übersteigert meine Möglichkeiten, weil die deutsche Literatur, vor allem, Sie haben die englische gerade erwähnt, auch da gibt es herrliche Beispiele. Ich habe mich eher auf die deutsche der letzten 30 Jahre konzentriert. Da gibt es ganz erschreckende Beispiele, da gibt es furchtbare Beispiele, die haben oft viel mit Botanik zu tun. Also immer, wo Obst im Spiel ist beispielsweise, wenn erotische Szenen geschildert werden, muss man Vorsicht walten lassen. Das geht meistens schief, egal ob das Kürbisse, Melonen, Bananen oder Gurken oder sonst was sind.
Also wir wollen gleich vorweg sagen, es ist ein saukomisches Buch und wir werden sicher noch ein paar Beispiele finden. Und jedes Mal, wenn man diese Beispiele liest, dann hat man so einen Fremdschämreflex. Und der hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Thema Verklemmtheit zusammen, weil man irgendwie denkt, boah, das ist aber jetzt sehr unlocker. Und ich begrüße damit Pieke Biermann, selbst Schriftstellerin, Übersetzerin und in gewissem Sinn Expertin für gesellschaftliche Verklemmtheit, denn sie hat in den 80er Jahren selber mal als Prostituierte gearbeitet und die Berliner Hurenorganisation Hydra mitgegründet. Frau Biermann, gibt's eigentlich auf diesem ganzen großen Feld der Sexualität sowas wie Entwicklung, gesamtgesellschaftlich betrachtet? Ich meine, man redet ja immer davon, wie locker die Sitten geworden seien und was inzwischen alles möglich ist. Aber ist der Mensch nicht zu allen Zeiten und Epochen relativ gleichmäßig sexuell verklemmt?
Ich fürchte, das ist genauso, wie Sie das sagen. Es waren übrigens die 70er Jahre, nicht die 80er. In den 80er bin ich dann wieder sauber geworden in Gänsefüßchen. Ich glaube, das geht so in Wellen, in Berg und Tal. Es gibt mal so ein bisschen Liberalisierung, ein bisschen Befreiung. Wenn wir jetzt mal einfach nur von Sex insgesamt reden und nicht speziell von Sexarbeit, dann geht das wieder zurück. Dann kommt wieder so eine Prüderiewelle. Ich weiß, 2014 zum Beispiel gab es mal wieder so richtig so eine Welle von Hurophobie und Homophobie. Die hat sich dann irgendwie verflüchtigt. Inzwischen haben wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich die 143. Wellenbewegung und es wird sich hoffentlich irgendwann doch mal was ein bisschen einfach verselbstverständlichen, sagen wir es mal so.
Es gibt einen gerade erschienenen deutschen Roman, wir kommen jetzt mal zur praktischen Seite, ja, einen gerade erschienenen Roman, der unter anderem im Milieu des Madrider Straßenstrichs spielt und der überhaupt auf ziemlich direkte Weise von Sex handelt. Geschrieben hat ihn Paul Ingendey, der als Kulturkorrespondent der FAZ lange in Madrid gelebt hat und jetzt als Europakorrespondent für die Zeitung von Berlin aus tätig ist. Paul Ingendey, hatten Sie beim Schreiben Muffensausen vor den Sexszenen?
Nein. Ich hatte unglaubliches Muffensausen, als ich vor vielen Jahren die Recherche anfing, weil ich mich, glaube ich, sehr naiv und peinlich verhalten habe gegenüber den Frauen, die im Park dort anschafften. Ich bin mit dem Mikrofon losgezogen und habe die angesprochen und wurde abgewiesen, wurde verarscht und ich sollte ein bisschen Geld bezahlen fürs Reden. Genau, Frau Biermann hat ja völlig recht, man will ja eine Leistung. Ich habe das gelernt, dass ich 15 Euro für 15 Minuten Reden bezahlt habe, um zu recherchieren. Und ich bin immer noch nicht stolz auf die Gespräche, die dort geführt wurden. Aber ich habe einen Eindruck bekommen, der einer der tiefsten Eindrücke meines Lebens war, nämlich, dass das eine für viele Menschen eine gewöhnliche Welt ist, die ich nicht kannte und die mich aus den Schuhen gehauen hat. Und sicherlich ist ein Teil dieser Angstfaszination, also sowohl das Anlockende wie auch das absolut Schäbige und Kaputte dieser Welt. Gerade dort, weil ja die Frauen ohne Papiere arbeiten und für ganz billiges Geld da Tag und Nacht stehen, das ist wirklich grausam. Diese Welt hat mich als Autor interessiert und ich musste auch mich mit ihr auseinandersetzen dann. Und da war der Punkt noch gar nicht da, wo ich über Sex hätte schreiben können. Das kam viel später und ich bin sicher, wir kommen auch drauf. Aber da hat es für mich mit den Figuren zu tun. Wenn Sex der Ausdruck von Figuren ist und man vernünftig seine Figuren kennt als Autor, dann müsste es eigentlich klar gehen, darüber gut zu schreiben, darüber frei zu schreiben. Mehr kann ich da erstmal nicht sagen, es sei denn, Sie würden noch irgendwie etwas kitzliger fragen.
Ja, ich meine, jetzt geht's aber auch um Sprache, Herr Moritz. Sie haben ja eine bestimmte Herangehensweise an Sexualität, an dieses furchtbare Thema in den Blick genommen. Und das ist die schriftliche Übertragung, das ist die schriftliche Ausarbeitung. Da geht's dann noch auf ganz besondere Weise schief.
Ja, ich würde gern historisch mal etwas noch einen genaueren Schnitt ziehen. Man kann einerseits von diesen Wellen sprechen, Frau Biermann hat es erwähnt, aber wenn man auf die Literatur sich bezieht, wenn wir mal auch im deutschsprachigen Raum bleiben, kann man schon einen klaren Schnitt feststellen, der ungefähr um 1970 einsetzt. Es hat natürlich sexuell eindeutige Literatur immer schon gegeben. Wenn wir Frankreich 18. Jahrhundert anschauen, Retief de la Bretonne, da gab es viele, viele Beispiele. Es gab die Literatur,
Casanova,
es gab die Literatur, die unterm Ladentisch verkauft worden ist. Denken Sie an Josephine Mutzenbacher, das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das hat es immer gegeben. Aber was natürlich in der deutschen Literatur einsetzt, noch in den 50er, 60er Jahren sind Bücher auf den Index gelangt worden, sollten verboten werden. Heinrich Böll, Arno Schmidt, Günter Grass, berühmtes Beispiel Katz und Maus. Ein hessischer Beamter wollte dieses Buch auf den Index setzen, weil es dort eine Onanier-Olympiade gibt. Ein sehr schönes Wort, was in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Das hat sich erst verändert nach 1970, die berühmte sexuelle Revolution, Oswald Kolle und Co. Dann hat plötzlich die Literatur begonnen, auch eindeutig zu werden. Und dann kam natürlich, wir sind ja heute in einer Gegenwart, das sollte man zumindest einmal erwähnen, wo das Internet natürlich alles revolutioniert hat, was ich als Schuljunge noch suchen musste in der Stadtbücherei Heilbronn oder heimlich im Schulmädchenreport, das ist heute ja mit 2-3 Klicks sofort zugänglich. Das heißt, wir haben scheinbar eine völlige Offenheit, wir haben sexuelle Angebote überall sofort erhältlich. Und die Literatur hat dann seit den 70er Jahren, die deutsche Literatur, begonnen, auch immer mehr solche eindeutigen Szenen zu beschreiben. Also die Dezenz, die noch davor geherrscht hat, herrschen musste, die im 19. Jahrhundert sowieso geherrscht hat, bei Fontane und anderen, die gibt es nicht mehr. Und selbst hochrangige Schriftsteller kommen fast kaum mehr umhin, sexuell eindeutige Szenen in ihre Romane und Erzählungen einzubauen. Also da gibt es einen historischen Schnitt. Und die Frage ist, mit welchem Wortschatz tut das die Literatur? Hat sie einen Wortschatz dafür zur Verfügung oder gibt es da eigentlich wesentlich weniger Übung in der deutschen Literatur? Wir sind alle geübt als Autoren, Sonnenuntergänge zu beschreiben, statt Strandspaziergänge zu beschreiben. Aber wir sind nicht so eindeutig in der Lage, Oralverkehr zu beschreiben. Was eben dazu führt, und das war für mich immer der Anreiz, wenn man selber viel Literaturkritik betreibt, merkt man, dass irgendwann mal, dass selbst gute Autoren plötzlich schwächer werden, wenn sie sich solchen Themen zuwenden, weil sie meinen, um sich auch von plumper pornografischer Literatur abzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man will sich absetzen vom Schund und Schmutz, wie es früher hieß, und dann greifen eben die hochrangigen Autorinnen und Autoren zu wilden Metaphern, weil sie wollen was explizit Wunderbares, etwas Poetisches schaffen. Und dann sind wir plötzlich in der Botanik, sind wir bei den Tieren, haben Vergleiche, die schön klingen sollen, aber in der Regel oft schrecklich sind.
Also ich will ja nicht Spielverderber sein, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist im Sex wie im Leben. Oder es ist mit dem Sex wie mit dem Leben. Es besteht immer die Gefahr, sich fürchterlich zu blamieren oder lächerlich zu machen oder zumindest das Gefühl zu haben, das ist so. Das gilt doch auch für alle möglichen anderen Sachen. Jetzt gerade sprachlich gesehen, also ob nun deutsche Autoren besser Sonnenuntergänge und Stadtlandschaften beschreiben können als Sex, wage ich nochmal einfach generell zu bezweifeln. Das kommt mir so glatt vor. Was ist denn eigentlich eigentlich Sexualität? Was beschreibt man denn da? Hat das nicht wieder eine Eigenschaft? Warum kann man bestimmte Sachen nicht gut beschreiben? Zum Beispiel Glück kann man auch nicht richtig gut beschreiben. Das sind so Schwierigkeiten. Warum machen wir immer so ein Gewese um Sex?
Einerseits ist es wahnsinnig wichtig und schön, oder kann es sein. Andererseits ist es schon immer umstellt gewesen, wie Foucault gesagt hätte, von Diskursen der Verheimlichung. Ja, einfach von einem Riesenapparat von Unterdrückung und Reglementierung. Und das haben wir ja bei der katholischen Kirche etwa jetzt, ohne daraus einen Buhmann zu machen. Aber ich hatte eine solche Erziehung und sagen wir mal eine solche Schulzeit, eine Internatszeit, die ich auch dann in einem Roman niederlegen musste. Und wenn man davon umgeben ist, muss man sich tatsächlich als Autor, als Schreibender beschäftigen mit den inneren Tabus auch und dann irgendwann frei werden. Die Frage ist, wohin wird man frei? Ich würde also Rainer Moritz durchaus zustimmen, dass es da verheerende Sachen gibt, aber auch eben sehr komische, die auch Anlass für solche Preise bieten. Das heißt, wir machen uns auch sehr gerne lustig über das Peinliche. Ich möchte mal ganz kurz die andere Seite einnehmen, auch wenn sie die langweiligere ist. Und ich muss zurückkommen zu der Frage, was ist eine literarische Figur und wie tief kann ich sie beschreiben? Wie nah komme ich an sie ran? Also jetzt bei meinem Buch ist es tatsächlich so, dass diverse Figuren sich mit Sex beschäftigen aus den verschiedensten Gründen. Aber eigentlich hat ja jeder eine Sexualität und in meinem Buch kommen eigentlich auch alle Figuren auf die eine oder andere Weise damit in Berührung und äußern sich gegenüber sich selbst zumindest in dieser Beziehung. Und ich finde die Wahrhaftigkeit und oder die Nähe einer Figur, der Autor hat zu seiner Figur eine gewisse Nähe, die wird dafür sorgen, ob erstmal die Grundvoraussetzung gegeben ist, ob ich eine glaubhafte, auch psychologisch glaubhafte Geschichte schreiben kann und eben auch in der Sexualität sie schreiben kann. Dann kommt es ein bisschen auf das Niveau des Schreibens an. Das müssen andere beurteilen dann. Aber da gibt, glaube ich, jeder sein Bestes. Und das Feld ist halt so dornig. Es ist also sehr leicht, da zu scheitern, das glaube ich in der Tat. Weil natürlich auch die pornografische Literatur selber ein Zerrbild ist auf der einen Seite und das Verschweigen auf der anderen Seite steht. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist etwas einfacher zu beschreiben, wie jemand Notizen in seinem Buch macht oder wie jemand auf sein Fahrrad steigt. Das ist einfach unbelasteter. Und deswegen würde ich auch sagen, die Autoren, die es probieren und die gut sind, die haben meine Achtung. Ich mag das, wenn es natürlich ist, aber es muss mit der Figur zusammenhängen, die dort beschrieben werden. Und wenn die Figur von vornherein Krampf ist, dann kann auch der Sex nicht gut sein.
Das Wort auch war sehr wichtig in Ihrem Beitrag. Ist dann auch Sex interessant, wenn man eine Figur gut entwickeln kann und die nicht zweidimensional
ist,
dann ist auch der Sex eine Möglichkeit, dieser Person einen Ausdruck zu geben, aber auch.
Das ist die Frage, wie nah kommen wir ran und was hat es mit der Psychologie auf sich? Und es gibt in der Tat heutige Romane, die wollen keinen Sex und die brauchen ihn noch nicht.
Ich glaube, es hat vor allen Dingen, also nochmal wieder ein anderer Gesichtspunkt, es hat ganz viel mit der Haltung zu tun, des Autors, der Autorin. Welche Haltung hat die selber gegenüber Körperlichkeiten? Dazu gehören auch Sexualitäten, also es ist eigentlich auch immer ein Plural und kein Singular. Es gibt nicht die Sexualität, es gibt auch nicht den Sex. Und kann diese Autorin, dieser Autor das transportieren auf eine Art und Weise in diese Figur hinein oder umgekehrt aus dieser Figur rausholen, die irgendwie ein sinnvolles Signal an die Lesenden gibt, also irgendwas ausstrahlt, sodass die das lesen, in ihrem Kopf damit was anfangen können und das weitermachen, weiterbilden können, das heißt wieder in ihren eigenen Körper zurückbringen.
Absolut, ja. Sie sprechen alle so sanftmütig, das ist mir eine Spur zu sanftmütig, Figureneinfühlung, Haltung des Autors, ja ganz rührend, aber wir haben ja ganz ein praktisches Problem, wenn es dann wirklich explizit beschrieben werden soll und viele Autoren neigen dazu, es explizit zu beschreiben.
Also, ja, dann kommt es auf die Haltung an.
Die Haltung muss sich aber sozusagen sprachlich niederschlagen. Das heißt, ich muss ganz plump nach den richtigen Verben suchen. Ich muss versuchen, nicht im Klischee zu verfallen. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich habe ein Kapitel gewidmet, Sex ent- und bekleidet. Also habe mir Szenen angeschaut, in denen sich Romanfiguren entkleiden. Ganz wichtig in Romanen, man will schnell zur Sache kommen, man ist leidenschaftlich und dann stört natürlich die Kleidung. Das sind sehr lange retardierende Momente, bis endlich der letzte Schlüpfer und die letzte Socke ausgezogen ist. Und was machen viele Autoren in ihrer Verzweiflung, weil sie schnell zur Sache kommen? Sie greifen zu dem Klischeebild, sie rissen sich die Kleider vom Leib. Machen Sie das mal zu Hause, üben Sie das mal im Selbstversuch. Sie werden merken, das ist viel, viel schwieriger, als das in der Literatur steht. Das heißt, wir müssen dann schon genau hinschauen, wie wird es sprachlich gelöst, welche Verben werden genommen, welche Vergleiche werden genommen, wie edel versuchen sich Autoren zu geben. Das kann man mit den Figuren, mit der Autorenhaltung natürlich erklären und das eine wirkt vielleicht glaubhafter als das andere. Aber wir müssen sprachlich genau hinschauen und da geht eben viel schief.
Ich wollte eben, als Pieke Biermann schon so eine gewisse diskursive Flughöhe gewonnen hatte, nicht mit diesen platten Witzgedanken kommen, der mir aber gerade einfiel, als sie sagte, wie steht der Autor zu irgendwas? Und bei steht dachte ich mir schon wieder, um Gottes Willen, die Verben.
Ja, ich habe das nur gedacht, Herr Müller.
Ich habe das nur gedacht. Sie haben das natürlich gedacht, Rainer Moritz. Ja. Wie ist das mit dem Stehen? Wie ist das mit dem Kommen?
Mit dem
und diesem ganzen Verbenzirkus. Rainer Moritz hat ja einen ganz hübschen Formenkatalog des Scheiterns eigentlich da aufgefächert. Und vorhin hat er schon was von Obst erzählt und jetzt auch noch vom Herunterreißen der Kleider, was natürlich einfach eine Stereotype ist und niemals so gemacht wird. Was gibt's denn da noch sozusagen an Hauptklippen?
Ich glaube, es kommt immer auch die Überfrachtung an. Autoren versuchen, vor allem Autoren, die hochrangige Ziele haben, die sehr ernsthafte Autoren sein wollen, versuchen das natürlich zu überdecken. Ich möchte das noch erwähnen zum Unterschied von Pornografie. Wenn Sie alte Sachwörterbücher der Literatur aufschlagen, Gero von Wilpert, den berühmten beispielsweise, da war die Welt noch in Ordnung in den 50er, 60er Jahren. Da hat man ganz klar gesagt, es gibt erotische Literatur und dann gibt es die böse, schlechte, schlimme pornografische Literatur, die vor allem dazu dient, zu stimulieren. Und das darf Literatur natürlich gar nicht, was ein völliger Quatsch ist, weil wir natürlich auch wissen, dass auch hohe Literatur, sehr gute Literatur uns stimulieren kann. Wenn Sie so anfangen zu unterscheiden, kommen Sie in Teufelsküche, weil Sie das gar nicht trennen wollen. Und es gibt natürlich auch eine Pornografisierung in der Literatur. Wenn Sie an Charlotte Roach denken, an ähnliche Bücher, die in den letzten Jahren viel diskutiert worden sind, dann gibt es dort natürlich auch in der Literatur diesen Effekt der Pornografisierung. Also Sie können diesen Unterschied gar nicht mehr direkt machen und deswegen versuchen, ernsthafte Schriftsteller und Schriftsteller eben zu überhöhen. Es gibt bei Bodo Kirchhoff
eine... Wobei das ja nicht immer animierend sein muss. Pornografie ist ja auf Animation sein, angelegt, ja. Aber es kann auch einfach abturnen, genau.
Da sind die Geschmäcker verschieden, krass, das können wir gar nicht.
Herr Müller-Ulrich,
das können wir jetzt nicht unterscheiden. Das würde zu weit führen.
Mich erinnert das gerade so ein bisschen an diese absurden Debatten über Kriminalliteratur. Ist das jetzt E, ist das jetzt U? Ist das jetzt mit dem, wie heißt das, mit der Wurst nach der Speckscheibe geschmissen, also Leser auf billige Weise anziehen? Das führt nicht weiter. Also diese Unterscheidung pornografisch, nicht pornografisch oder auf Animation an.
Nein, ich sage, das waren frühere Unterscheidungen. Das waren frühere Unterscheidungen, die würde ich auch so nicht mehr machen. Das ist Unsinn, das ist richtig.
Sehr wohl.
Ja. Es gibt einen Aspekt, ich muss darauf zurückkommen, auch wenn es langweilig ist. Wenn wir von Literatur reden, handelt es immer davon, dass ein Schreibender, eine Schreibende sich um Figuren im Allgemeinen kümmert. Und dann gehört es zur Psychologie dieser Figuren, dass sie eben auch einen Körper haben. Nun ist niemand verpflichtet, das zu beschreiben oder intimer zu beschreiben. Aber es gehört immer wieder zur Ausrüstung, zur psychologischen Ausrüstung, zum Wesen selber, hätte man früher gesagt, dieser Figuren. Und dann kommt man auch nicht immer drum rum. Jetzt gibt es viele Arten, das zum Thema zu machen. Man könnte mit der Ich-Erzählung das machen, dass ein Mensch ein komisches oder auch gebrochenes oder auch spielerisches Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat. Dann hat es einen Witz oder ein bekenntnishafter Ton in der Literatur. Das heißt, die Schreibenden müssen sich klar sein, was sie tun mit ihren Mitteln. Und dann ist natürlich ein großes Feld der Lenkung, sowohl mit dem Leser zu spielen, als auch mit den eigenen Möglichkeiten dort zu spielen. Und aber eigentlich das viel Interessantere ist doch eigentlich, was hat denn Sex oder der Körperlichkeit als Ausdruck mit der Figur selber zu tun? Das interessiert mich doch als Autor viel mehr. Und ich habe festgestellt im Laufe der Bücher, es gibt immer wieder Augenblicke, da muss beschrieben werden. Also eigentlich stellt sich die Frage nie, ist das jetzt Igitt oder ist das jetzt gefährlich oder ist es jetzt irgendwie unturnend? Das ist wirklich nie die Frage.
Herr Ingeler, die Grundfrage ist doch eigentlich ganz einfach. Sex ist offenbar eine Tätigkeit, die in unserer Gesellschaft gerne betrieben wird und Literatur, die versucht realistisch zu beschreiben, geht seit ein paar Jahrzehnten dazu über, dieses Thema, diese Praktik auch umzusetzen, literarisch umzusetzen. Ich versuche sie zu beschreiben. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang.
Wenn ich nur kurz einwenden darf, es geht nicht nur um das gern betreiben, sondern ich würde sagen, Sex hat eine wahnsinnige Aussagekraft über uns. Mhm. Sex ist so sehr Teil, wie Frau Biermann vorhin auch sagte,
eine Kulturtechnik und ein individueller
Sexualität. Und gerade wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, ich habe in meinem neuen Buch, meinem Roman Königspark, eine Figur, die ist nicht offen was ihre eigene Sexualität angeht. Ja, das ist ein schwuler Mann, der aber das nicht leben kann, weil er in der spanischen Gesellschaft, in einer Macho-Gesellschaft, er sagt das auch, er kennt das sehr genau und empfindet sich als lügenhaft geradezu. Er ist lügenhaft konstruiert, weil er nur gegenüber Dienstleistern seine Neigung wirklich zeigt, aber er glaubt in seinem Berufs- und Umfeld, sonst müsste er der Mann sein, der eine Frau sucht. Und er scheitert damit. In der Sekunde, wo ich diesen Konflikt in einem Menschen habe, ist eigentlich ziemlich klar, was gemacht, finde ich, was gemacht werden muss. Also man muss versuchen, diesen Konflikt zu beschreiben. Und da kommen körperliche Details rein. Da kommen aber auch viele, viele andere Details über diesen Menschen rein. Mhm. Und eigentlich kann ich das gar nicht trennen, das eine vom anderen. Und das mit dem, die Kleider vom Leibe reißen, wenn ich das nur kurz an, weil mich das vorhin so umgehauen hat, die Behauptung, dass das sei, dass das erfunden sei, dann, meine Herren, meine Dame, dann fehlt Ihnen was im Leben.
Mir nicht.
Gut, dann sind wir uns hier auf der Seite einig.
Herr Ingener, es kommt drauf an, was Sie tragen, Herr Ingener. Also letztlich eine Frage, was Sie tragen, das kann ich jetzt hier aus der Ferne gar nicht beurteilen.
Es kommt auf die Qualität des Textils an.
Eben, ja. Ist es reißfest, ist es weniger reißfest? Solche Fragen müssen an dieser Stelle
kommen. Papierkleider gehen ganz leicht. Gut.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat Paul Ingendey eigentlich jetzt eine Voraussetzung gemacht, die wir nicht machen dürfen, nämlich, dass der Schriftsteller gewissermaßen handwerklich immer schon auf der Höhe ist und einfach nur an seiner Figur bleiben muss, denn er hat ja die Einheit von Sexualwesen und Mensch bei seinen Figuren herausgestellt. Das ist ja klar, das ist ja richtig, das ist ja das Menschliche. Aber hier geht es ja noch um etwas anderes. Hier geht es ja einfach um Handwerk. Hier geht es darum, kann jemand mit Worten das ausdrücken, was er da seiner Figur jetzt andichtet, zumutet oder in ihr finden möchte.
Und ich behaupte eben, da gibt es einen Unterschied. Das ist nicht das Gleiche. Ich habe vorhin schon kurz darüber gesprochen. Es gibt literarisch eine ganz andere Tradition in der Beschreibung von Strandspaziergängen, von Hochwäldern. Da gibt es ein Vokabular und die Literatur greift ja immer auf vorhandene Literatur auch zurück. Und das hat die Literatur, die Sex implizit, die Stellungen beschreibt, eben nicht. Sie hat ein Vokabular, das entweder aus der Pornografie stammt, und das will man nicht benutzen, davon will man sich abgrenzen. Aber dann muss ich ein neues Vokabular finden. Und das ist genau der Punkt, der eben Schwierigkeiten bereitet. Und deswegen hat das natürlich mit der Figurenpsyche, mit der Einfühlung in eine Figur zu tun. Aber ich würde da schon einen Unterschied machen, ob eine Figur jetzt ein Auto in eine Garage parkt oder ob es Sexualverkehr beschreibt. Das ist nicht das Gleiche. Trotz aller scheinbaren Libertinage, die in unserer Gesellschaft ist, wir sind offen, wir sind frei, das ist natürlich Unsinn. Es gibt da immer noch große Unterschiede und die spiegeln sich eben in der Literatur wieder.
Völlig richtig, Literatur dialogisiert immer mit Literatur oder mit anderen Kunstformen vor ihr oder gleichzeitig. Warum sollten sich denn eigentlich heutige Schriftsteller nicht bedienen können an dem Schatz sozusagen von Restif de Labreton, den Uralten? Das geht ja alles. Die Frage, glaube ich, das Komplizierte daran ist immer, bin ich als schreibender Mensch verklemmt oder bin ich nicht verklemmt, um es ganz platt zu sagen. Das klingt jetzt sehr verkürzt, aber wie ist meine Haltung zu Sexualitäten? Kann ich damit selber frei für mich umgehen? Kann ich ein Risiko eingehen tatsächlich, mich zu blamieren zum Beispiel oder mich lächerlich zu machen, weil hinterher alle Welt sich schlapp lacht über das, was dabei rausgekommen ist und Herr Moritz ganz viel Material für neue Bücher hat.
Gott sei Dank.
Oder kann ich das nicht? Das hat doch ganz viel auch mit der Persönlichkeit des Schreibenden zu tun und natürlich mit der Qualität, Kapazität, wie gut ist jemand, der schreibt? Kann der das?
Vielleicht kann ich auch noch hinzufügen, diese wichtige Frage auch, wirklich nach den Wörtern und nach den Dingen, die man sagt oder nicht sagt. Wie ich ja vorhin sagte, es ist in der Tat Sexualität umstellt von Sprachen und von Wörtern und von Tabu, sowohl Begriffen wie auch Ausdrücken, wie auch diesen ganzen Ruppigkeiten. Die einen Sachen gehen nur auf dem Schulhof, andere Sachen dürfen nicht ins Schulbuch. Kann man sagen, kann man schreiben, darf man nur lesen, aber nur heimlich. Das ist so stark, diese Tradition, dass jeder Schreibende kann gar nicht anders, als sich dazu irgendwie zu verhalten. Und ich vermute stark, dass es zum Älterwerden auch schreibender Menschen gehört, dass sie hoffentlich freier werden damit und selbstverständlicher damit umgehen. Natürlich ist die eigene Wahrnehmung sexualisiert in höchster Weise. Und jenseits davon wird es persönlich. Die einen Menschen denken in der Tat weniger daran, andere mehr. Und etwa der Erzähler bei Proust in seinem großen Werk, 7 fette Bände, da kreist das Denken ständig darum, weil dieser Mann eifersüchtig ist und er ist narzisstisch und er ist Neurastheniker, er ist auch ein kränklicher Mensch, der ist fixiert darauf. Und deswegen hat er diese irren Beschreibungsorgien. Und was er im Grunde sagt, ist wirklich ständig das Besitzen wollen des anderen Menschen und das nicht immer Könnens, weil dieser Mensch auch abhaut. Diese Frau entzieht sich ihm. Und dieses Muster des sich Entziehens wiederholt sich über seinen Roman mehrere Male in mehreren Verhältnissen. Und da haben wir eine wunderbare Grundvoraussetzung für eine gigantische Beschreibungsapparatur eines Autors, der diese Not, diese Sehnsucht in Wörter fasst, aber sie ist eben in keiner Weise pornografisch. Sie durchdringt das ganze Wesen und erfindet die Wörter. Obwohl Proust auch verschleiert hat in seinen Büchern, dass er ein schwuler Mann war, schreibt aber das alles um in also Hetero-Verhältnisse. Was auch interessant ist, Patricia Highsmith, eine lesbische Autorin, eine große Autorin, schreibt alle, bis auf ein einziges Buch, schreibt alle Verhältnisse in Männergeschichten um, die sie eigentlich als Frauengeschichten empfunden hat. Das ist ein Wahnsinn, was Autoren und Autorinnen vermögen, um ihre Beschreibungsapparatur in Gang zu setzen. Das ist absolut faszinierend. Und ich finde, es hat nur am wenigsten mit Stellen und mit Komik zu tun. Es ist eher ein riesen psychologisches Puzzle, vor dem wir stehen. Und das mich wirklich unendlich fasziniert. Und in der modernen Literatur haben wir John Updike zum Beispiel, der auch da sehr weit gekommen ist. Oder wir haben einen David Foster Wallace, der auch sehr, oder einen Thomas Pynchon, der völlig furchtlos, aber auch kalt beschreibt. Und da haben wir jeden Autor, jede Autorin mit Eigenheiten, die ich wirklich faszinierend finde, wenn es eine gewisse Flughöhe hat.
Zum einen, der vielgelobte Proust hat das nur als Randbemerkung natürlich auch zum Botanischen gegriffen. Das berühmte Fair Cattleya, das Odette und Swann praktizieren, nimmt also auch eine Orchideenart zu Hilfe, um sozusagen einzukleiden. Das hat auch mit der Zeit zu tun, in der Proust natürlich geschrieben hat, obwohl es auch bei Proust sehr Explizites
und
gibt.
Und auf der Moritz-Skala fällt er jetzt damit durch?
Nein,
oder
überhaupt
wie?
Nicht. Das war nur vergleichend beschrieben. Eine andere Stelle, Herr Ingeler, da ist mir ganz unwohl zumute. Sie haben gesagt, es wäre hier so schön oder man hofft es anzutreffen. Je älter man wird, umso reifer geht man mit diesem Thema um. Das gilt nun in der Tat, wenn wir in der deutschen Literatur, wir können aber auch da an die ausländische wechseln, leider sehr, sehr selten. Das, was Elke Heidenreich mit ihrem Furor immer als Altherrensex beschreibt in der Literatur, das muss man einfach konstatieren. Es gibt viele, viele Beispiele für älter werdende deutsche Autoren, die zum Sex immer häufiger greifen in dem, was sie schreiben und immer schlechter werden in dem, was sie schreiben. Man könnte Günter Grass letzte Werke anführen, man könnte aus Martin Walsers Spätwerk viel zitieren. Mein Lieblingsbeispiel, ich will das Wort Verklemmtheit von Frau Biermann nochmal aufgreifen, ist Bernhard Schlink, der auch in seinen Erzählungen unglückseligerweise immer wieder erotische Stellen einbaut. Ich lese immer eine winzige vor, damit Sie merken, es heißt bei Schlink einmal, und der ist für mich eben das Musterbeispiel eines verklemmten Autors, es heißt bei Schlink, es klappte schon beim ersten Mal, er kam nicht zu früh und sie kam auch und bis zum Morgen gab er ihr, was ein Mann einer Frau geben kann. Punkt. Das ist Bernhard Schlink pur und er tut es immer wieder. Ich verstehe das immer gar nicht, dass auch kein Lektor, keine Lektorin sagt, nun lass es doch bleiben, wenn du es nicht kannst. Es gibt immer wieder die Stellen, ob die Frau übrigens in dieser Stelle dem Mann auch alles gegeben hat, was eine Frau geben kann bis zum Morgen. Das bleibt natürlich ausgespart bei Schlink. Also der älter werdende Mann schreibt oft schlechter als der jüngere Mann über Sex. Herr Ingener, das ist hart. Also mit dem Reifeprozess
ist das nicht immer. Über ältere Männer reden, die hatte ich gerade nicht gemeint, aber es ist völlig in Ordnung. Ich habe keinen Widerspruch zu dem bisher Gesagte von Ihnen, sondern meine Aussage war eine ganz andere. Der Schreibende, die Schreibende im Laufe des eigenen Lebens und reifer und besser werdens, hoffentlich. Ich sprach nicht von 80-jährigen Männern. Ich sprach einfach von einer künstlerischen Entwicklung in einem Menschen. Und da glaube ich, dass ich heute, ich schreibe darüber besser und freier, weil ich mehr weiß, als ich vor 25 Jahren wusste. Das ist doch ganz klar. Jeder gute Handwerker wird besser mit den Jahren, bis er wieder schlechter wird.
Das ist eine sehr gute Wendung, schöne Kurve, die Sie genommen haben.
Und dann kommt eben das Problem, was hat dieser arme Mensch mit Sex in der Realität zu tun? Womöglich hat er so viel schlechten Sex, dass er dann irgendwie Altmännersex schreiben muss.
Wenn wir das immer nur wüssten.
Ich möchte das gar nicht wissen.
Ich auch nicht.
Ich liebe ja an Ihrem Buch, also richtig dieses Howard Jacobs, ein Zitat, das Sie als Motto haben. Das ist ja genau richtig. Wer will denn von Sex lesen? Wir wollen ihn doch alle wirklich lieber machen. Punkt. Also, da ist die Kette jetzt wieder.
Wir können an der Stelle aber so nicht schließen, auf gar keinen Fall. Ich möchte zwei Dinge noch sagen, weil es klang mehrfach zwischen den Zeilen an. Es gibt Autoren, auch in der Gegenwart, die sich dem strikt verweigern. Das muss man ganz klar sagen, die von sich selber sagen, ich kann das nicht. Wolf Haas, der österreichische Autor, Erfinder des Detektivs Simon Brenner, hat mal im Interview gesagt, das sei ihm peinlich, er könne das nicht. Es sei ihm am Schreibtisch schon peinlich, sich vorzustellen, wie andere zur gleichen Zeit am Schreibtisch säßen und Sexszenen beschreiben würden. Das würde er lassen, das kommt bei ihm auch in keinem Buch vor, obwohl es ein Buch gibt, das heißt Verteidigung der Missionarsstellung. Das ist aber eine schöne Attrappe seiner Zeit gewesen. Max Frisch hat ähnlich in einem Interview gesagt, der wäre ja auch prädestiniert vielleicht für Alt-Männer-Sex-Romane gewesen. Nein, ich kann es nicht, ich habe es probiert, es entgleitet mir, es misslingt mir, ich lasse es bleiben. Also es ist kein Zwang vorhanden, das zu tun. Und viele Autoren gehen durch die Hintertüre hinaus. Das Wort Komik fiel gerade in einigen Statements. Was natürlich am leichtesten ist, um sich der Peinlichkeit zu entziehen, ist über Sex ironisch zu schreiben, komisch zu schreiben. Es gibt einen Meister, Clemens Setz, ein junger österreichischer Autor, wenn Sie dessen Bücher anschauen, da kommt das explizit bis dort hinaus vor, mit den unglaublichsten Vergleichen. Da wird ein Bild von Vermeer, das, wo eine Bedienstete einen Tonkrug in der Hand hat, das wird verglichen mit der weiblichen Vagina. Das ist für sich genommen natürlich unglaublich, aber es ist so komisch gesetzt, dass es da völlig normal wirkt. Wilhelm Genazzino war ein Meister darin, seine älteren Herren, die flanierend durch Frankfurt laufen und immer wieder unglückselige Liebesbeziehungen haben, so auch dem Komischen auszusetzen. Das ist sozusagen die leichte Variante, Sex komisch zu gestalten.
Ich muss einen kleinen Altar jetzt bauen für den großen Jurek Becker, der in einer wunderbaren Sexszene im falschen Moment das Neonlicht angehen, den Strom wiederkommen lässt. Und das ist schon über 30 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Das war einfach grandios. Nun war das auch einer, der hatte diese Leichtigkeit der Beschreibung. Herr Murz, alle Kategorien hin oder her, das stimmt natürlich irgendwie. Aber eigentlich glaube ich tatsächlich am Ende, die einen können halt schreiben und die anderen eher weniger. Und je mehr man über sich selber weiß als Schreibender, desto besser beim Hinsetzen und es machen. Denn man meidet dann eben die Dinge, die man eher nicht kann. Das Schlink-Zitat war gerade auch eher unglücklich natürlich. Dann würde man auch sagen, lass es wirklich. Ja, das ist ja ganz klar.
Darf ich da mal eben eine Lanze wieder fürs Leben brechen? Sex ohne Lachen, ohne Witz, ohne Humor. Wer möchte denn den bitte haben? Wir können das doch nicht nur als Ironisierungs- und Fluchtstrategie sehen, das Thema Witz und Komik. Das ist doch ein integraler Bestandteil von allem, was menschliche Äußerungen, Ausdrucksformen so haben. Erotisches, körperliches, komisches. Es hat auch immer ein subversives Potenzial da drin, die Komik. Also ich möchte jetzt hier nicht mit Bachtin ankommen und noch den Flughöhe erhöhen. Aber
probieren wir mal, mir ging es um was anderes, wenn ich kurz einwerfen darf. Es ging darum, dass Autoren sozusagen Sexszenen besonders widersinnig, aberwitzig, urkomisch gestalten, um sozusagen den Fettnäpfen zu entgehen. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht Sex mit Lachen haben will oder kann. Aber es geht darum, sozusagen aus der Kritik sich gleichzeitig zu entfernen, keine Angriffsfläche zu bieten, indem ich sehr, sehr absurde Vergleiche etwa wählen, die nicht nur misslungen sind, sondern die bewusst misslungen sind, in Anführungszeichen.
Aber ich habe gerade ein ähnliches Unbehagen, glaube ich, wie Frau Biermann, dass, als ob es die ideale Sexszene gäbe und den idealen Sex. Ich glaube eher, wenn wir tiefer im Leben stehen, übrigens Sex ohne Humor will ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ist es in der Tat ein größerer, ganzheitlicherer Begriff, der gebraucht wird. Und die Komik bezieht sich eben nicht nur auf die Beschreibung des Ganzen, sondern auch auf die Menschen selber. Wir sind als Wesen auch komisch. Wir können auch zärtlich sein, zumindest einige von uns. Und das ist natürlich sehr komplex. Und deswegen, ich will eigentlich eher zur Komplexität hin, als von ihr weg. Und natürlich stimmen die ganzen Beispiele mit schlechter Beschreibung. Aber eigentlich müssen wir doch hin zu einer Idee von, was heißt es denn, Mensch zu sein, und jetzt mit Klamotten oder ohne? Und gibt es da nicht auch Formen? Ich glaube, es gibt eine Menge Formen, das auf eine entweder natürliche oder auch, nein, natürlich ist kein gutes Wort, aber auf eine leicht, auf eine zugängliche, auf eine psychologisch wahrhaftige Weise. Das ist ein großes Wort. Aber ich glaube, es gibt eine psychologische Wahrhaftigkeit, die wir als Lesende spüren.
Was gehört zu einer idealen Sexszene? Welche Zutaten sind denn nach dem Moritz-Katalog erlaubt?
Oh Gott, der arme Mann.
Der arme Mann, das bin ich. Gott sei Dank habe ich ja nur ein Buch über schlechten Sex in der Literatur geschrieben. Ich werde dann immer gefragt, wäre ein Buch über gute Sexszenen in der Literatur auch so umfangreich geworden? Ich sage dann immer, es wäre ein bisschen dünner wahrscheinlich geworden. Aber ich habe natürlich auch Beispiele angeführt, wo Autoren sehr geschickt damit umgehen, wo sie eben nicht sozusagen auch in die Komik abdriften. Michael Kleeberg hat mal ein berühmtes Buch vor ein paar Jahren geschrieben, Karlmann. Da gibt es ein Kapitel, was 70 Seiten umfasst, wo eigentlich nur Sexszenen in wechselnden Variationen beschrieben werden. Und ich finde, wenn man das genauer analysiert, das ist Kleeberg sehr gelungen, weil er sich einlässt, auf das Vokabular einlässt, weil er versucht, Klischees, was immer ein Klischee sein mag, zu vermeiden, weil er auch versucht, diese, wie Herr Engen da es gesagt hat, Wahrhaftigkeit ins Spiel zu bringen. Das heißt, das sind zwei Figuren, die in diesem Kapitel auftreten, die dieses eine Ziel haben, die nichts anderes im Sinn haben. Und deren Lust, deren Wahrhaftigkeit wird nun versucht, literarisch zu spielen. Das wäre für mich ein Beispiel, wie man es machen kann. Aber sehr viele Sexszenen in der Literatur zielen darauf hin, deswegen häufig die Tiervergleiche. Man will eigentlich besinnungslos sein, man will nichts denken, man will nichts fühlen. Das sind fast Epiphanie-Momente, die in vielen Büchern versucht wird zu beschreiben, dass man sozusagen entgrenzt wird, dass man eben nicht mehr bei sich ist, sondern außer sich ist. Und da gibt es eben diese vielen, vielen Tiervergleiche, die haben damit zu tun, dass man sagt, ja, die Tiere, die machen einfach nur wilden Sex, die denken nichts dabei, die kümmern sich um nichts. So möchte ich es am liebsten auch haben. Dass das natürlich wieder vielleicht auch der Tierwelt nicht gerecht wird, ist eine ganz andere Sache. Aber diese Entgrenzung, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Aber wir wissen alle, auch aus Nicht-Sex-Szenen, Entgrenzung, Epiphanien in der Literatur darzustellen, das ist nicht ganz einfach.
Also Herr Moritz, wirklich, ich liebe es ja, mich zu amüsieren auf Kosten anderer und unter Niveau. Und ich finde das herrlich, was Sie da alles zusammengestellt haben. Ich habe mich köstlich amüsiert und manchmal schallend gelacht über die ganzen Beispiele. Also ich will Ihnen da gar nicht an den Karren fahren, aber ich glaube, das große Problem, was man mit solchen Büchern hat, mit solchen Zusammenstellungen hat, dass man immer in die Gefahr kommt, Normen geben zu müssen, einen Kanon aufstellen zu müssen, beziehungsweise von einen Kanon verschweigen zu müssen, den man klammheimlich hat und von dem man aus dann das Negative ableitet. Und da fängt es an, schief zu werden, unbefriedigend zu werden, frustrierend zu werden, weil dieses ganze Thema Sexualitäten, Körperlichkeit, Menschsein, Leben, da kommt gleich sind wir dann auch noch beim Tod oder so. Das ist derartig verzwickt und komplex. Nehmen wir mal nur das, so einen Begriff wie Klischee. Alle wollen immer Klischee vermeiden. Warum eigentlich? Klischees sind unglaublich wichtig als Erkennungsmerkmale für alles mögliche Soziale und Kulturelle. Man kann auch Klischees aufeinander hetzen und gucken, was für eine Reibung dabei rauskommt und so weiter. Also wir sind dann immer, wenn wir das so katalogisieren oder kanonisieren wollen, immer in Gefahr, alles zu verengen und arm zu machen. Und dagegen habe ich ganz viel.
Es gibt noch einen anderen Aspekt. Sobald wir Sexualität in einen Kontext stellen, heißt es, sie steht etwa in einem Kontext mit Alter, Frau Biermann erwähnte Tod, Vergehen, Vergänglichkeit. Eigentlich konfrontiert Sexualität den Menschen ja auch, ich rede jetzt etwas priesterlich, mit der eigenen Vergänglichkeit. Ja? Das heißt, die Zeit als Faktor.
Der kleine Tod, ja, ja.
Das meine ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine tatsächlich nur, dass, wenn man so will, wenn man etwas um die Flughöhe ganz kurz mal jetzt ein bisschen anzuziehen, um die eigene Geschichte zu historisieren. Das ist ja auch die Geschichte der eigenen Sexualität. Sex ist ja nicht nur es machen, sondern auch darüber nachdenken und reflektieren und am Ende auch schreiben darüber. Ich glaube, wenn man Sex koppelt mit den Zusammenhängen, in denen er dann doch immer steht. Ich habe gerade das neue Buch von Julian Barnes gelesen, wo er die unwahrscheinliche Geschichte eines 19-Jährigen beschreibt, der mit einer Mit-40erin eine nicht nur Affäre hat, sondern eine lange, lange Beziehung führt. Und dieses Buch hat verschiedene Flughöhen und auch verschiedene Höhen des Gelungenen, muss ich sagen. Es gibt absolut ergreifende, fantastische Sachen, wo das Thema Alter oder Alkoholismus ins Spiel kommt. Und es gibt aber auch oberflächliche Szenen, wo Barnes zu schnell drüber huscht, weil er kein Epiker ist. Aber er ist natürlich ein sehr kluger Autor. Deswegen gibt es in diesem Buch eine Menge zu entdecken. Aber ich bin als Leser damit konfrontiert, dass Sexualität nicht nur die Menschen fordert, die mit ihr zu tun haben, sondern auch den Autor wahnsinnig fordert, der sie beschreiben will. Und wenn es halbwegs vernünftige Autoren oder Autorinnen sind, dann kommt da auch eine Menge zusammen. Also ich lese immer wieder Überraschendes und Tolles. Tatsächlich ist es so, dass ich vielen modernen Autoren vor allen Dingen dankbar bin und dann auch dieses Entgleitende oder Entgleisende gerne mal verzeihe.
Also mir fällt auf, wir reden, zitieren in aller Regel männliche Autoren und Sexszenen oder was auch immer. Jetzt bin ich die absolut Falsche da irgendwie, wahrscheinlich als einzige Frau in der Runde sollte ich jetzt sagen, aber da sind doch noch, also zu den Sexualitäten dazu haben wir uns im Wesentlichen bisher bezogen auf aus männlicher Perspektive Heterosexualitäten betrachtet. Es gibt aus weiblicher Perspektive dasselbe, es gibt aus männlicher Perspektive Homosexualitäten. Sexualitäten betrachtet, und so weiter und so weiter und so weiter. Sex, Race und Class gehören zusammen. Befruchten und beballern sich gegenseitig, schaffen Konflikte und führen zu tragischsten Sachen. Aber sie gehören zusammen, sie sind untrennbar voneinander zu denken. Und wenn wir dann Sex noch übersetzen in eben Sexualitäten, dann haben wir nochmal wieder ein Feld eröffnet und das heißt Freiheit. Das ist eine unglaubliche Freiheit, die da drin steckt. Ich hoffe nur, dass wir, also zumindest hier in Deutschland machen wir immer so ein bisschen, haben wir immer so ein bisschen Probleme, Freiheit auch anzunehmen und da was mitzumachen und die auch gut zu finden. Aber ich hoffe, das wird vielleicht auch mal besser. Ich bin heute mal hoffnungsvoll.
Darf ich ein Wort noch zu den Autorinnen sagen? Frau Biermann hat völlig recht. Wir haben, und das scheint mir kein Zufall zu sein, wenn es um Peinlichkeiten geht, vor allem Männer zitiert heute. Und das ist meine Grundthese. Autorinnen neigen weniger dazu, zu Peinlichkeit. Es gibt auch sehr viele Beispiele. Aber wenn ich mir das auf die Länge anschaue der letzten 30, 40 Jahre, dann sind die männlichen Ausrutscher eindeutig größer, mehr an der Anzahl als bei den Frauen. Aber es gibt natürlich, das sollte man zumindest auch erwähnen, auch natürlich diese aus feministischer Ecke kommende
Absolut.
Prozentual. Ja. Aber es gibt natürlich auch diese Traditionslinie, wo natürlich Sexualbeschreibung dazu dient, auch männliches Patriarchat zu beschreiben, zu denunzieren. Das ist die Kette Elfriede Jelinek, Sibylle Berg, Helene Hegemann. Das sind auch Frauen aus drei Generationen, Autorinnen. Da gibt es aber ein großes Verbindungslied. Wenn Sie diese Sexstellen bei diesen Autorinnen anschauen, dann ist da natürlich ganz klar eine gesellschaftskritische Absicht verbunden. Und da kommen die Männer logischerweise besonders schlecht weg.
Ich könnte mir vorstellen, dass die quantitative Unterschiedlichkeit von blamablen Sexszenen, also Männer mehr, damit zu tun hat, dass Männer einfach öfter das Spiel Wer hat den längsten spielen müssen. Frauen weniger. Ganz einfach.
Da würde ich Ihnen, Herr Ingendey und ich ausgenommen, nicht widersprechen.
Ich lache, es gibt einfach unendlich viel Komik. Darf ich kurz, ich zitiere mich nicht selbst, aber es gibt eine Szene, bei der ich beim Schreiben mich wahnsinnig amüsiert habe. Die ist spontan entstanden und ich will sie ganz kurz schildern. Sie und er, und es ist eben der Mann, der eigentlich nicht so richtig bringt mit ihr. Er glaubt, er müsse eine Freundin haben. Eigentlich irrt er sich. Und es klappt im Bett nicht. Und irgendwann klappt es wieder nicht und er ist so sauer und sagt dann zu ihr, ihr habt's gut, ihr seid fein raus, bei euch kann das nicht passieren. Und dann guckt sie ihn streng an und sagt, nee, aber wir können einen Freund haben, der keinen hochkriegt.
Ja, das ist dumm. Ja,
und das heißt, es ist tatsächlich Geben und Nehmen und es geschieht auf beiden Seiten. Ja, es wird mindestens mit zweien, wenn nicht mehreren geführt, diese Schlacht. Und deswegen hat sie auch unendlich komische Aspekte.
Ich finde den Schlusssatz, es ist ein Geben und Nehmen, großartig.
Ja. Wir haben ja jetzt ein paar Beispiele auch noch gehört, dass eine besonders lotterhafte Sprache in die Romane quasi künstlich reingepumpt wird, um gewisse Wirkungen zu erzielen. Das heißt, vom Skandal geht's dann ganz schnell zur Routine, von der Provokation zur Harmlosigkeit. Das ist ja auch etwas, was die Schriftstellerinnen betrifft, die Sie gerade eben genannt hatten.
Da sind Autorinnen und Autoren gefordert, die mit Sex provozieren wollen. Es funktioniert ja komischerweise immer noch. Man denkt ja, durch das Internet gäbe es überhaupt keine Provokationsmöglichkeiten mehr. Aber wenn wir die letzten 10, 15 Jahre anschauen, ich habe vorhin Charlotte Roach schon mal erwähnt, auch da ist es gelungen zu provozieren. Uel Beck provoziert auch mit dieser Thematik, nicht nur mit dieser. Und die 50 Shades of Grey sollten wir zumindest einmal erwähnen. Das war ja eines der unerklärlichsten Phänomene, wie schlechte Bücher, die ein bisschen Kuschel-Sadomaso-Sex beschreiben, dann noch einmal so eine große Attraktion finden. Aber Sie haben völlig recht, man muss immer wieder eine Schippe drauflegen, sonst ist keine Provokation vorhanden.
Also bei meinen Freundinnen aus der Domina-Branche hat das schallendes Gelächter ausgelöst, 50 Shades of Grey, weil das alles dermaßen am Schreibtisch ausgedacht worden ist. Das hat mit sadomasochistischem Sex minus drei zu tun, nicht mal null.
Ich hatte mir das schon gedacht, Frau Biermann. Ja, es ist so. Denn Damals gab es, ich weiß nicht, wie es heute ist, war auf dem Kindle eine Leseprobe. Ich war unterwegs und dachte, jetzt muss ich doch mal erfahren, was da dran ist. Hab mir die Leseprobe runtergeladen, die ersten 15 Seiten. Auf den ersten 15 Seiten geschieht in der Tat nichts an erotischer Handlung des ersten Buches. Und es ist aber die Prosa ja so zum Weinen schlecht, dass ich auch die Leseprobe zurückgeben musste. Also es war so unerträglich und tatsächlich ist es ein Faszinosum.
Es ist zum Kotzen furchtbar, aber es hat Erfolg. Gut, ich bin inzwischen immer saurer, dass ich sowas nicht schreiben kann.
Ich kann es auch nicht.
Endlich reich.
Nee, ich kann es auch nicht. Ich übe noch. Ich würde auch gern reich werden, aber ich weiß nicht, wie es geht.
Ich übe noch.
Es machen ist schon schwer, darüber reden fällt noch schwerer, obwohl wir es doch ganz bravourös getan haben hier im SWR2-Forum. Aber am allerschwersten ist über Sex schreiben. Doch ganz ohne kommt fast kein Roman aus, weil die Libido nun mal ein wichtiger Treibstoff des Weltgeschehens ist. Das war Halb Porno, Halb Adorno, Liebesszenen in der Literatur und des Diskutierten. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Pieke Biermann, der Schriftsteller und Journalist Paul Ingendey und der Literaturkritiker und Leiter des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.